Wir haben in jedem Tropfen Blut ein Stück unseres gesamten Lebens drin. Im Blut spiegelt sich das wieder, was im Organismus abläuft, aber nicht nur körperlich, sondern auch seelisch-geistig.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Was sagt mir mein Blut? Viele testen ihr Blut, um mehr über die eigene Gesundheit herauszufinden. Doch was steckt wirklich in den Werten? Es sind mehr als nur Zahlen. Blutwerte geben uns Auskunft über den Grad unseres Wohlbefindens. Ich möchte heute mit dem führenden Experten in Deutschland zur ganzheitlichen Laboranalyse sprechen, Lothar Ursinus. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Matthias.
Lothar, wir kennen uns schon ein bisschen. Viele kennen dich vielleicht auch, die jetzt diese Episode hören. Nur um dich einmal etwas vorzustellen, du bist selbst Heilpraktiker in eigener Praxis, seit über 40 Jahren einer der führenden Experten wirklich in Deutschland. Du hast lange Zeit geleitet das Naturheilzentrum Alstertal in Hamburg und bist auch Mitbegründer des Labors für ganzheitliche Medizin. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, das an der Stelle einmal mit zu erwähnen, um jetzt heute tiefer in die Thematik mit einzusteigen. Du bist für mich immer so ein Tausendsasser. Du machst extrem viele spannende Dinge. Du schreibst viele Fachartikel, Bücher. Auch darauf würde ich gerne mit dir eingehen. Wenn wir über ganzheitliche Labordiagnostik sprechen, vielleicht für die, die jetzt davon noch nie irgendetwas gehört haben, kannst du uns einmal einen Bogen spannen? Was bedeutet das eigentlich?
Also ganzheitliche Laboranalyse sagt erstmal so vom Ansatz her gar nichts, weil was ist eine Ganzheit? Wir können sagen, Ganzheit ist Körper, Seele und Geist. Auch das steht manchmal einfach so leer im Raum. Ich möchte das vielleicht eher dahingehend erläutern. Wir haben in jedem Tropfen Blut ein Stück unseres gesamten Lebens drin. Und alles das, was wir erlebt haben, aber auch das, was wir aktuell erleben, drückt sich in unserem Organismus aus durch physiologische Prozesse. Und diese physiologischen Prozesse, die können wir sehr schön im Blut erkennen. Eigentlich ist das Blut immer das Ergebnis eines physiologischen Prozesses. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieser physiologische Prozess etwas ausdrückt im Körper, dann kann ich auch einen Schritt weitergehen und mir das auf einer analogen Ebene angucken, dass dieser Prozess im gesamten Menschen ja stattfindet. Und deswegen ist das, was im Körper passiert, was ich im Blut quasi abbilden kann, inhaltlich mehr als nur Daten und Fakten, sondern im Blut spiegelt sich das wieder, was im Organismus abläuft, aber nicht nur körperlich, sondern auch seelisch-geistig. Und das ist nicht immer nur so, dass man sagt, ja, okay, auf der Seele-Geist-Ebene läuft nochmal genau das Gleiche ab, sondern spannend wird Labor ganzheitlich oder die ganzheitliche Betrachtung von Labor, insbesondere dann, wenn man die Wechselwirkungen und Zusammenhänge im Organismus sich nochmal verdeutlichen kann, um dann auf einer analogen Ebene den Schritt zu gehen, was bedeutet das eigentlich in meiner Art, wie ich mich verhalte oder wie ich mich fühle oder auch wie ich mich nach außen präsentiere.
Wenn ich jetzt mehr Informationen zu meinem Blut, also was mir das mitteilt, und ich finde, du hast es sehr schön zusammengefasst, ganzheitlich Körper, Seele, Geist. Und körperlich könnte man jetzt sagen, okay, macht Sinn, wenn ich bestimmte Blutwerte mir anschaue, die sind zu hoch, die sind zu niedrig, die sind vielleicht genau in der Norm. Da steckt für mich natürlich drin, reicht es dann, sich beispielsweise ein großes Blutbild anzuschauen?
Also Matthias, ein großes Blutbild ist so im Labor eine klare Definition. Das sind nämlich die roten und weißen Blutkörperchen inklusive ihrer Unterteilung. Das ist ein großes Blutbild. Und das, was ich den Mitgliedern der Laborgemeinschaft empfehle und was ich in meinen Ausbildungen zum Thema Labor ganzheitlich auch vermittle, ist eine Vital- und Stoffwechselanalyse durchzuführen. Diese umfasst dann 70 Werte aus dem Vital- und Stoffwechselbereich. Das heißt, ich erkenne dann neben dem großen Blutbild. Mhm. Auch genau, wie ist der Eiweißstoffwechsel, wie ist der Fettstoffwechsel, wie ist der Kohlenhydratstoffwechsel. Ich kann die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe kann ich mir angucken. Ich sehe, wie der Eisenstoffwechsel ist. Wie funktioniert der eigentlich? Wie läuft der ab? Und entscheidend, denke ich, ist auch die Funktionsweise der Organe zu kennen, sie wiederzuspiegeln. Da nutzen wir beispielsweise für die Leber nicht so, wie das üblich ist, 3 Laborwerte, sondern wir haben mindestens 7, die dann die Aktivität der Leber widerspiegeln. Oder bei der Schilddrüse ist es nicht 1 Wert oder nicht 2 Werte, sondern es sind mindestens 4 oder 5 Werte, die eben Wechselwirkungen und Zusammenhänge widerspiegeln. Ich kann da vielleicht mal ein Beispiel sagen. Gerne. Für mich sind immer Polaritäten wichtig. Und Polarität heißt immer, dass sich Leben nur durch Polarität ausdrückt. So, es muss 2 Pole geben. Mhm. Was wir alle kennen, Polarität ist auch Mann und Frau. Das ist einfach eine Polarität, die wichtig ist. Und wir sollten sehen, dass diese Polarität immer schwingt und nicht einseitig ist, dann schwingt sie nicht mehr. Und im Organismus gibt es eine interessante Polarität, das beispielsweise Eisen und Kupfer. Mhm. Eisen ist so das Maßprinzip, auch das männliche Prinzip und das direktive Prinzip, das bestimmende. Und das braucht alles einen Gegenpol. Der Gegenpol ist Kupfer. Kupfer ist das weibliche Prinzip, die weibliche Ebene, das Rezeptive. Das kann ich mir jetzt angucken auf einer stofflichen Ebene. Sage, okay, ich muss das Verhältnis zwischen Eisen und Kupfer mir angucken. Ich kann das aber auf einer feinstofflichen Ebene mir auch angucken. Das eine drückt das Direktive, das Bestimmende aus und das andere das Rezeptive, Annehmende. Diese Polaritäten sind ganz wichtig, um zu erkennen, schwingt dieser Mensch eigentlich oder ist er stark im Eisen, ganz stark im Eisen, hat er beispielsweise Krämpfe. Nicht Asthma, so ein ganz klassisches Beispiel dafür. Nicht, dann hat er Krämpfe, denn oder Migräne ist auch ein interessantes Beispiel für Krampf. Deswegen muss man sich eine ganze Reihe Werte angucken, die aber auch einen ganz bestimmten Zustand zueinander haben. Also die Polaritäten von Substanzen.
Bleiben wir nochmal, ich finde dieses Beispiel eigentlich ganz gut, Kupfer und Eisen beispielsweise im Verhältnis zu nehmen, diese Polarität aufzugreifen. Und wenn ich es richtig verstehe, geht es in der Interpretation auch darum, eben neben zu erkennen, gibt es physiologische, pathophysiologische Auffälligkeiten, also Veränderungen bestimmter Organwerte beispielsweise oder Stoffwechselparameter, gepaart aber eben auch mit dieser feinstofflichen Analyse. Also wie überträgt sich, du hast gerade diese Beispiele schön genannt, dass man aus dem Gleichgewicht rausgekommen ist.
Ja, ich bin einfach so reingesprungen, weil das ist für mich so selbstverständlich, dass Körper, Seele, Geist eine Einheit ist.
Ja.
Und wenn ich mir was Körperliches angucke, ich sag mal so ein Beispiel, ein Patient hat einen Vitamin B12-Mangel. Mhm. Da muss ich mich fragen, weiß der Patient eigentlich, was das bedeutet? Mhm. Woran merkt er das eigentlich? Ich kann natürlich als Mediziner sagen, naja, die Zellteilungsrate, die ist vermindert. Also der Patient könnte noch jünger, hübscher, frischer, knackiger aussehen. Ja. Entsteht ein Wunsch, möchte ich gerne. Aber er spürt es trotzdem noch nicht. Also das ist ja nichts mit Spüren. Wenn ich dann aber sage, dass diese Zellerneuerung auch auf einer Seele-Geist-Ebene abläuft, dann wird da plötzlich etwas draus, was er nachvollziehen kann. Denn die mangelnde Erneuerung auf einer körperlichen Ebene ist analog auch auf einer Seele-Geist-Ebene. Das sind dann Menschen, die haben eher Schwierigkeiten, Ideen in Tat und Handlung umzusetzen. Das sind die, man müsste mal, man sollte mal, man könnte mal Menschen, die kriegen aber nicht den Dreh, es wirklich zu tun und wirklich umzusetzen. Also die Ideen in Tat und Handlung, in die Kraft dann auch entsprechend zu kommen, das kann der Patient nachvollziehen. Und erst dann, wenn der Patient das nachvollziehen kann, kriegt er ein Verständnis dafür. Wenn es jetzt darum geht, was mache ich jetzt mit dem Vitamin B12-Mangel? Er hat verstanden, dass er das spürt, was ich ihm erzählt habe und weiß jetzt, das hat was mit dem B12-Mangel zu tun. Und das, was er spürt, möchte aber verändern. Mhm. Ja, und da gebe ich ihm denn die entsprechende Hilfestellung.
Und wäre die Hilfestellung jetzt unweigerlich, also jetzt rein auf den Wert bezogen, da ist ein erniedrigter B12-Wert, B12 einfach zu geben? Oder ist das ursächlich betrachtet schon ist das die Lösung
dabei? Linear gedacht ist das natürlich so. Ja, da wird ja vielfach auch gedacht. Schulmedizin ist ja so aufgebaut, was für Notfälle auch absolut okay ist. Mhm. Aber hier haben wir natürlich keinen Notfall, sondern da müssten wir natürlich die Frage stellen, wenn ein Vitamin B12-Mangel besteht, wo er kommt da eigentlich? Wie ist der entstanden? Was ist im Stoffwechsel nicht so, wie das eigentlich sein sollte? Und dann sind wir sehr schnell beim Darm, denn das Vitamin B12, der Mangel ist ursprünglich hauptsächlich zurückzuführen auf einen alkalischen Darm, der eigentlich vom pH-Wert leicht sauer sein sollte. Wenn dem nicht so ist, dann können die Enzyme, die im Darm handwerklich quasi tätig werden, um auch das Vitamin B12 herzustellen, damit das aufgenommen werden kann, kann das nicht passieren. Und dann sind wir quasi beim Darm.
Und dann wäre die Ursache im Darm?
Für den B12-Mangel, ja. Okay. Aber wir müssen jetzt noch eine Frage weitergehen. Und zwar die Fragestellung muss jetzt heißen, was führt denn zu einem alkalischen Darm? Denn der Darm ist ja in sich von seinem Milieu her gestört. Also das spürt der Patient in der Regel auch nicht. Klar, er kann sagen, ich habe eher weichen Stuhl, wobei keiner definiert hat, wie der eigentlich mal sein sollte. Ich sage zu meinen Patienten immer knackig, bissfest. Also nicht so, dass man kein Toilettenpapier braucht. Das ist eigentlich ein normaler Stuhl, den die wenigsten haben, wenn man ganz ehrlich ist. Es geht in Richtung eher dünnflüssig oder weich oder Verstopfung. Das kann der Patient immer noch mit seinem Darm in Verbindung bringen, aber nicht den B12-Mangel und auch nicht, dass der alkalisch ist. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt es zu einem alkalischen Darm? Ich möchte das mal ganz einfach sagen. Alle Störungen im Darm liegen ursächlich vor dem Darm. Der Darm ist also ein reines Erfolgsorgan. Das ist auch eines der Gründe, warum ich keine Stuhluntersuchung mache, weil da würde ich ja nur feststellen, der Darm ist nicht in Ordnung. Ich weiß aber nicht, warum. Also mache ich eine Vital- und Stoffwechselanalyse über das Blut und kann dann an dem Dingen erkennen, wie arbeiten eigentlich die Drüsen. Also wie arbeitet die Leber, wie arbeitet die Bauchspeicheldrüse, kommen genug Gallensäfte in Fluss, was ist mit der Magensäure? Ich erkenne diese Drüsenaktivität im Organismus, indem ich diese Organe eben in ihrer Wirkung, in ihrer Funktion untersuche. Das nennt man dann quasi den Vital- und Stoffwechselbereich zu machen. Mhm. Und ich frage natürlich nach seinem Essverhalten. Ein ganz wesentlicher Aspekt liegt nämlich darin, dass das, was wir oben in den Mund reinstecken, muss der Stoffwechsel verarbeiten. Und diese Nahrungsmittel, die da oben reinkommen, die treffen dann auf ein Drüsensystem. Und das muss funktionieren. Aber die Frage ist schon, wenn wir das in den Mund stecken, wie gut kauen wir? Wie gut wird das zerkleinert? Also langsam essen und die Dinge essen, die dann auch der Stoffwechsel verarbeiten kann. Mhm. Weil wir haben nicht alle den gleichen Stoffwechsel. Die größte Gemeinsamkeit kann man sagen, wir haben 4 unterschiedliche Blutgruppen, mhm, mit auch 4 unterschiedlichen Drüsenaktivitäten. Das kann man in der Labormedizin sogar sehr schön feststellen, weil für jede Blutgruppe gibt es eine etwas anderes geartete Normwertigkeit für die Drüsenergebnisse, das heißt für die Enzyme, die Nahrung verarbeiten müssen. Also ob der jemand eine Blutgruppe 0 hat oder die Blutgruppe A hat, ist schon ein himmelweiter Unterschied.
Auf das, wie die Drüsen funktionieren und wie ich quasi Nahrung verstoffwechseln oder erstmal aufspalten kann.
Also man kann sich das ganz simpel vorstellen, wenn wir in die Tankstelle fahren, dann wissen wir ganz genau, was für ein Treibstoff braucht mein Auto. Ist das super bleifrei, ist das Diesel oder muss ich Strom tanken? Mhm. Und genauso ist das mit unserem Stoffwechsel. Wir sind dann nicht alle gleich. Und die Nahrungsmittel, die optimal zum Stoffwechsel passen, ich habe da vor 20 Jahren das Ernährungskonzept für gesund und aktiv mal entwickelt, da haben wir einfach die Stoffwechselbrille aufgesetzt und haben gesagt, gut, okay, die Nahrung, die oben reinkommt, muss der Motor verarbeiten. Wie ist der Motor aufgebaut und wie passen die Nahrungsmittel zu dem Motor? Also eigentlich auch wieder ganz simpel und was ganz wichtig ist, nicht das Gleichschalten aller Menschen.
Hm. Also das finde ich ernährungsartig sehr spannend, weil quasi wir nicht jetzt uns festlegen und sagen, die und die Lebensmittel sind besonders gut, sondern die Entscheidung ist eher, wie gut kann mein Stoffwechsel die jeweiligen Lebensmittel verarbeiten?
Ja, das ist völlig richtig, Matthias. Die Frage ist nicht, ob eine Banane gesund ist oder nicht. Mhm. Der Blick geht nicht auf das Nahrungsmittel, sondern der Blick geht auf den Stoffwechsel. Und die Frage heißt, ist der Stoffwechsel so geartet, dass er in der Lage ist, das Nahrungsmittel zu verarbeiten? Wobei man den Stoffwechsel und das Immunsystem hier zusammenfassen muss, hat sich das Immunsystem auf die Zusammensetzung der Banane, auf die Lektine und Stoffe, die da drin sind, auch die Antinährstoffe, die in jedem Nahrungsmittel drin sind, hat das Immunsystem darauf adaptiert oder nicht?
Und wenn es nicht adaptiert hat, was wäre dann die Folge?
Dann stirbt man nicht gleich, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sage auch immer, man soll das auch ein bisschen locker sehen. Thema ist ja auch immer wieder Brot, Thema ist immer wieder Weizen. Auch hier sehe ich das ganz entspannt. Ich sage mir immer, das Sonntagsbrötchen ist erlaubt. Mhm. Aber wir haben nicht dreimal am Tag Sonntag. Ja. Das ist das Thema. Also es ist eigentlich wirklich die Häufigkeit. Wir können alles essen, wir können alles trinken, wir würden auch nichts wirklich kaputt machen. Wenn ich viele Nahrungsmittel esse, die mein Stoffwechsel nicht gut verarbeiten kann, ist das was völlig anderes, als wenn ich mal ein Weizenbrötchen esse. Das wird nichts machen.
Ne? Du hast eben gesagt, das Blut, ein Tropfen Blut, verrät mir etwas über die Vergangenheit und das Hier und Jetzt. Wenn ich das auf den Stoffwechsel jetzt nochmal beziehe, heißt das auch, ich kann quasi, du sagst ja sozusagen, eine Disposition erkennen. Du hast das beispielsweise mit den Blutgruppen beschrieben, eine gewisse Grundvoraussetzung. Kann dies aber infolge von anderen Prozessen auch so verändert sein, dass man, obwohl man eigentlich der Typ für bestimmte Lebensmittel ist, die jetzt nicht mehr gut vertragen kann?
Ja, ich unterscheide da die Genetik und Epigenetik. Also Genetik ist das, was wir mitbringen, und Epigenetik ist das, was wir daraus machen. Und die epigenetische Stoffwechselprägung, die erkenne ich an der Vital- und Stoffwechselanalyse. Ich kann genau sehen, wie weit ist eigentlich die normale Drüsenaktivität von dem entfernt oder die aktuelle Drüsenaktivität von der eigentlich normalen Aktivität entfernt. Nicht wie hat er seinen Körper überhaupt schon traktiert? Ich nenne mal so ein Beispiel. Wenn ich den Langzeitzuckerwert nehme, den HbA1c, der sollte, heißt es in der Schulmedizin oder in der Labormedizin, 6,1 nicht überschreiten. Aber es gibt viele Patienten, die haben beispielsweise einen Wert von 5,8 oder 5,9. Ich gehe nicht davon aus, dass der kerngesund ist, sondern der hat schon über einen längeren Zeitraum seinen Organismus mit zu vielen Kohlenhydraten belastet und dementsprechend auch schon einen Werdegang quasi als Diabetiker beschritten. Nicht, man geht nicht abends ins Bett, isst eine Tafel Schokolade und wird morgens wach und ist Diabetiker. So funktioniert das nicht. Sondern der Stoffwechsel versucht immer wieder auszugleichen, selbst in die Mitte zu kommen. Deswegen würden wir nicht gleich Symptome produzieren, wenn wir irgendwie eine Problematik produzieren. Aber wenn der Organismus nicht mehr in der Lage ist, den Stoffwechsel selber auszugleichen, dann produzieren wir Erkrankungen. Und darum sage ich so, das ist jetzt nicht ich sage das, sondern die Stoffwechselmedizin schlechthin, also der Professor Jürgen Schole und Wolfgang Lutz, bei denen habe ich Stoffwechselmedizin gelernt, die sagen, der Organismus produziert erst dann Symptome, wenn er nicht mehr in der Lage ist, seine körperlichen und seelisch-geistigen Entgleisungen selber zu kompensieren.
Das heißt, die Symptome sind dann auch eher ein Warnsignal oder eine Information, die man bekommen kann? Oder wie kann
man? Ja, also man merkt so ein bisschen Unwohlsein oder es geht mir nicht ganz so gut, aber man hat noch gar keine Krankheit.
Ja,
man kann auch nicht sagen, der hat die und die Erkrankung, aber er steht so kurz davor und macht letzten Endes, ja, er geht manchmal auch zum Arzt und sagt, ich fühle mich nicht gut und dieses, das und jenes spüre ich, aber es ist zu wenig, um das als Krankheit zu definieren.
Aber da finde ich einen ganz wichtigen Punkt, du hast es gerade mit dem Langzeitblutzuckerwert HbA1c schon einmal mit beschrieben, so diese, ich nenne es entweder Graubereiche oder leichten Verschiebungen, leichte Veränderungen. Wir haben eben schon diesen Mythos aufgeklärt mit das große, ich lass mir mal ein großes Blutbild machen und dann weiß ich alles. Lass uns da gerne bei bleiben. Der Unterschied zwischen Normalwerten, könnte man in der Definition auch mal drauf schauen, steht aber häufig in Laboren auch mit dabei, und Referenzwerte.
Ja.
Und diese Form der Verschiebung, die ja auch, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil in der Interpretation ist, also regulatorische Verschiebung auch frühzeitig erkennen zu können.
Ja, es ist im Prinzip so, ich habe früher sehr viele Testungen gemacht, so mit energetischen Tests, und ich habe auch Irisdiagnose oder Augendiagnose gemacht und habe dann festgestellt, beispielsweise durch bestimmte Veränderungen im Auge, dass der Patient eine Belastung der Leber hat. Also gibt es so eine Art Transversale bei 8 Uhr, um das so zu sagen. Und das ist so ein Hinweis darauf. Und dann sind die Patienten zum Arzt gegangen, der hat Labor gemacht und hat dann festgestellt, die Werte liegen in der Norm. Ich habe mir die Befunde angeguckt und gesagt, ja, der Arzt hat völlig recht. Weil die Brille des Arztes ist die Brille des Notfallmediziners. Und danach ist der Patient gesund. Aber er fühlt sich nicht gesund. Und wenn ich dann sehe, dass die Laborwerte quasi nahe der oberen Grenze oder nahe der unteren Grenze sind, dann produziert das schon Symptome. Und deswegen bin ich mal beigegangen und habe für die Laborgemeinschaft für ganzheitliche Medizin in Hamburg ein Schema entwickelt, dass wir den gesamten Normbereich einfach gedrittelt haben. Das ist die sogenannte Ampeldiagnostik. Das mittlere Drittel ist grün dargestellt. Analog der Ampel, alles gut. Dann das untere Drittel und das obere Drittel ist gelb dargestellt und bedeutet, ja, es ist noch vertretbar, aber dort finden wir schon funktionelle Störungen. Der rote Bereich ist dann klar, das ist klinisch und naturheilkundlich oder laborganzheitlich identisch. Das ist denn ein Wert, der die Norm über- oder unterschreitet, und da sollte man etwas mehr Wert drauflegen. Dazu kommen ein paar andere Dinge noch, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber diese Ampeldiagnostik hat den ganz großen Vorteil, dass wir frühzeitig Störungen erkennen können. Um bei dem Beispiel zu bleiben, nicht ab 6,2 erkenne ich Stoffwechselstörungen in Richtung Diabetes. Eigentlich hat er denn schon einen. Sondern bereits alles, was über 5,5, 5,6 geht, kann man sagen, 5,7, 5,8, 5,9, 6,0, 6,1, das ist alles oberes Drittel, da habe ich eine diabetische Stoffwechsellage. Also ich sehe da schon, der steuert auf den Diabetes zu. Und wenn ich nämlich noch einen Schritt davor gucke, dann ist das erste Anzeichen in der Stoffwechselmedizin in Richtung Kohlenhydratstoffwechselstörungen die Insulinresistenz. Das ist quasi die erste Stufe. Die zweite wäre dann, was ich eben gesagt habe, die diabetische Stoffwechsellage. Und die dritte Stufe ist der Diabetes mellitus. Und die erste Stufe erkenne ich bereits daran, dass die Triglyceride als Produkt des Kohlenhydratstoffwechsels, die erst in der Leber kurz zwischengelagert werden, dann aber ausgelagert werden. Und diese Auslagerung erkenne ich an der Höhe der Triglyceride. Ja. Und ich erkenne das daran, dass der Cholesterinspiegel steigt, aber das LDL-Cholesterin, das sogenannte schlechte, was von der Leber zur Körperzelle geht, das ist massiv erhöht. Und das, was von der Zelle zur Leber wieder zurückgeht, das ist erniedrigt. Also ein hohes LDL und niedriges HDL, also immer im Verhältnis zueinander, weil bei einer Insulinresistenz klopft quasi das Insulin ständig an die Körperzellmembran und möchte dort in die Zelle eingelassen werden. Und die Zelle schützt sich quasi, indem sie Cholesterin in die Zellmembran einbaut und die Körperzelle quasi die Zellmembran stabilisiert. Quasi verfestigt, wenn man so will. Und ich sehe an dem hohen LDL und niedrigen HDL den erhöhten Verbrauch. Und daran erkennt man dann auch die Insulinresistenz.
Mir wird klar, wenn man so sich die Werte deutlich anders betrachtet, auch frühzeitig Dinge erkennen kann, also gerade bezogen auf Referenzbereiche, in welchem Drittel man sich quasi bewegt, dass man Dinge erkennen kann, die jetzt nicht klassisch nur einzuteilen wären, okay, das ist deutlich erhöht und da haben wir jetzt schon erste Symptome, die quasi mit entstehen würden.
Ja, es ist mehr als das Schwarz-Weiß-Denken, entweder gut oder schlecht. Ja. Dieses hat einfach so eine dynamische Betrachtungsweise und man kann, und das ist eigentlich die beste Prophylaxe, die man machen kann, man kann frühzeitig erkennen, wo sich etwas tut und bereits verändert. Mhm. Ohne dass es dieses Endstadium einer schweren Erkrankung haben muss. Ich meine, eins ist natürlich auch klar, ich würde, wenn ich 70 Werte untersuche und der Schulmediziner untersucht vielleicht 12 Werte, habe ich natürlich größere Chancen, auch Dinge festzustellen, die er nie sieht.
Klar.
Ich untersuche ja auch Dinge, die für den Schulmediziner nicht so relevant sind, weil er nutzt hauptsächlich, was auch völlig okay ist, er nutzt hauptsächlich Labor, um Krankheiten zu identifizieren. Das ist sein Fokus.
Oder eine Hypothese zu bestätigen.
Ja. Also das ist auch völlig in Ordnung. Also nicht der Schulmediziner ist ja für die ganzen Notfälle zuständig. Das sind so 20% der Dinge, die an medizinischer Notwendigkeit da ist. Aber nur 20%. Und die 80%, das sind unsere chronischen Erkrankungen oder auch die Menschen, die Störungen haben, aber die noch so gering sind, dass man sie einfach noch nicht als Krankheit definiert. Und die werden so ein bisschen alleine gelassen. Und ich denke, dass es eine gute Methode ist, habe ich zumindest in meinen 40 Jahren feststellen können, den Patienten ernst zu nehmen, in seinem so wie er ist und ihm zu zeigen, auch im Labor, dass die Symptome, die er spürt, eigentlich über das Labor auch sichtbar gemacht werden können. Weil das Blut ist ja der Ausdruck von dem, was im Körper abläuft. Beispielsweise bei einer Leberstörung hat man eigentlich keine Symptome, weil die Leber kein eigenes Nervensystem hat. Da gibt's keine Schmerzen. Mhm. Man heißt so schön in der Naturheilkunde, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit.
Ganz genau.
Aber ich erkenne natürlich frühzeitig, was ist mit der Leber wirklich los? Und da muss ich schon ein bisschen über den Tellerrand der Laborwerte hinausgehen, als das, was so üblicherweise untersucht wird. Wenn schwerwiegende Leberstörungen bestehen, dann wird das auch ein Schulmediziner herausfinden. Schwerwiegende findet heraus, nicht das Problem. Aber bevor es dazu kommt, gibt es Stadien, die würde er nicht sehen. Aber mit der etwas anderen Sichtweise, und darin liegt der große Nutzen, mit der etwas anderen Sichtweise können wir frühzeitig Störungen identifizieren und deutlich machen, dass es ja viel leichter ist, bevor eine Krankheit so richtig ernsthaft ist, im Leben was zu verändern, Ernährung und ich sage bewusst nicht Stressverhalten, weil das Wort finde ich nicht so gut. Ich sage meinen Patienten immer, die Macht der Pausen mehr zu nutzen. Mhm. Alleine dadurch, nicht mehr bewegen, nicht auch den Schlaf als Heilung zu nutzen, ist ja viel einfacher, als wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Mhm. Und das ist das Gute an der umfangreichen Vital- und Stoffwechselanalyse. Das ist das Gute, wenn man das Labor als Information des Körpers betrachtet und die physiologischen Zusammenhänge und die Wechselwirkungen, die im Organismus ablaufen, die auch mit berücksichtigt.
Auf dem Weg zur ganzheitlichen Laboranalyse wäre jetzt für mich der Punkt, neben dieser stofflichen Analyse und auch der Einteilung diesem fluiden Geschehen, den Veränderungen einfach frühzeitig wahrnehmen zu können, neben der stofflichen, aber auch diese feinstoffliche Analyse. Das heißt, du sagst auch, oder das ist ein Grundprinzip, möchte ich es nennen, dass es nicht nur um physiologische eine Bestandsaufnahme geht, sondern eben auch die Auswirkungen auf Seele und Geist. Kannst du uns Beispiele dafür nennen, wenn wir das an veränderten Leberwerten, Nierenwerten, Auffälligkeiten vielleicht mit erkennen würden?
Ja, also Körper, Seele, Geist ist eine Einheit. Also die nicht in meinem Weltbild zumindest und ich trenne das auch nicht. Hm. Ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter. Es wird so leichtfertig auch gesagt, Geist steuert Materie. Also jeder Physiker weiß das. Es gibt ein übergeordnetes Ordnungssystem. Hm. Und die Materie wird gesteuert. Und wenn wir das auf unseren Körper beziehen, dann können wir auch davon ausgehen, dass wenn auf einer seelisch-geistigen Ebene Ungereimtheiten sind, dann gibt es immer eine Wechselwirkung zum Organismus. Man kennt sogar den Ort. Der erste Ort ist das sogenannte Pischinger-System. Das ist das Grundregulationssystem, wie das in der Medizin beschrieben wird. Oder auch die Matrix. Das ist die Zellumgebung, in der die gesamten Stoffwechselabläufe passieren. Das ist die erste Ebene, die gestört wird. Da gibt es noch keine Symptome, aber es gibt schon Ungereimtheiten, die man auch labortechnisch sehen kann. Und die zweite Ebene ist dann, dass sich das über die Zelle und Organsystem dann darstellt. Und irgendwann gibt es dann schwerwiegende Erkrankungen. Das heißt, die anfangs harmlosen Dinge, die wird man erstmal gar nicht sehen. Aber jeder weiß, dass umso mehr Dauerstress wir haben, werden wir auf Dauer irgendwann auch davon krank werden. Aber nicht am ersten Tag. Beispiel dafür, ich habe vorhin von der Leber erzählt, bleiben wir mal bei der Leber. Es gibt einen sehr interessanten Leberwert, das ist die Cholinesterase, die übrigens nicht schulmedizinisch untersucht wird im Normalfall. Da wird GOT, Gamma-GT und GPT untersucht. Aber die Cholinesterase ist eins der wichtigen und entscheidenden Werte. Die gibt nämlich Auskunft darüber, wie ist die Leistungsfähigkeit der Leber. Also wie arbeitet sie? Und dort gibt's ja neben der Situation, dass der Wert im grünen Bereich ist, da habe ich jetzt gerade einen Wert übrigens ausgesucht, wo grün auch mal daneben sein kann, das werde ich aber gleich mal erläutern, gehen wir erstmal auf den erhöhten Wert und auf den erniedrigten Wert. Ein hoher Wert sagt immer aus, dass der Organismus mit Höchstleistung stofflich, Klammer auf, natürlich auch feinstofflich, die Dinge verarbeitet, die er erlebt hat oder die ihm zugeführt wurden. Sprich Nahrung, um das ganz simpel zu sagen. Also sagen wir mal, bei ganz vielen Kohlenhydraten, wenn jemand viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann geht die Cholinesterase auch nach oben, weil die Leber gefordert ist, sie muss mehr leisten. Das ist auch eines der Gründe, warum ich den Langzeitzuckerwert immer mit dem Cholinesterasewert in eine Parallelität sehe. Also habe ich einen hohen Langzeitzuckerwert, brauche ich eine hohe Cholinesterase. Habe ich beispielsweise eine normale Cholinesterase, ist das schon eine Situation, wo ich sagen kann, die Leber ist nicht mehr in der Lage, diese Entgleisung des Stoffwechsels zu kompensieren. Nicht? Da wäre ein grüner Wert sogar isoliert betrachtet auch schon mal nicht in Ordnung.
Okay.
Bleiben wir nochmal dabei, die hohe Cholinesterase ist jetzt auf einer Seele-Geist-Ebene betrachtet. Das sind also Menschen, die arbeiten, machen, die tun. Das sind die sogenannten Menschen, die so der Hans Dampf in allen Gassen. Der macht alles, der tut alles. Der ist auch wahnsinnig aktiv und versucht, alles zu bewerkstelligen. Ist vielleicht sogar jemand, der so Dinge auch hundertprozentig machen will. Das ist die hohe Cholinesterase, der Hans Dampf in allen Gassen. Den kann man, wenn man Unternehmer ist und einen Mitarbeiter sucht für die Kreativabteilung, den kann man sich nehmen. Der hat viele Ideen, der ist überall dabei. Das ist, sagen wir mal, die enorme Aktivität und die wahnsinnige Verarbeitung.
Aber ist das Persönlichkeit oder bedingt durch äußere Einflüsse, die auch in einer bestimmten Phase nur stattfinden können?
Also bestimmt ist ein Stück auch Persönlichkeit, das will ich nicht ausschließen, aber das Überdrehte dabei. Mhm. Das ist immer die Epigenetik, also immer das, was dazugekommen ist. Mhm. Wir kennen ja auch Menschen, so eher den Phlegmatiker, der sagt, tja, dann machen wir mal. Mhm. Ja, also der hat es nicht so wahnsinnig eilig. Aber wenn ich mir angucke, wenn jetzt bei dem Phlegmatiker dann auch noch die Leberbelastung dazukommt, das heißt, die Leber wird läuft ständig auf 180 Touren. Irgendwann macht sie das nicht mehr mit. Und dann kommt die Leber auch in eine Situation, dass sie nicht mehr optimal die Dinge verarbeitet, die sie eigentlich verarbeiten sollte. Also den Anforderungen entsprechend nicht leistungsfähig ist. Und das kann man erkennen an der niedrigen Cholinesterase. Das mag vielleicht ein ganz gründlicher sein, aber das sind eher Menschen, die sagen, ja, das hat ja auch bis morgen noch Zeit. Ne? Also das muss jetzt nicht alles gleich gemacht werden. Also der Mensch verändert sich auch mit den Belastungen, die ihm widerfahren. Das ist, ist ganz klar. Das sind jetzt ein bisschen die Polaritäten, die ich mal dargestellt habe, in zu viel oder in zu niedrig. Das kann man so ein bisschen dann erkennen. Man sagt ja auch, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Das wird sich nicht zeigen, wenn die Leber vermehrt arbeitet. Das wird sich zeigen, vor allen Dingen dann, wenn die Leber den Anforderungen nicht mehr entspricht. Dann ist nämlich schlapp, müde, abgeschlagen eine Situation, die wir auch als ein Lebermerkmal sehen. Oder das Klassische, eben wenn die Leber eigentlich ihre Höchstleistung bringen müsste, aber dann das doch nicht schafft. Das ist in der Nacht zwischen 1 und 3 die Hauptleberzeit. Also nicht eine Leberstörung kann sich auch da zeigen durch Schlaflosigkeit, man wälzt rum, ständige Gedankenflut und. Mhm. Da würde ich auch immer die Leber mit untersuchen und gucken, was macht die Cholinesterase.
Wenn wir weitergehen und bleiben mal in diesem Thema der Laborinterpretation. Du sagst die Vital- und Stoffwechselanalyse, 70 Laborparameter. Und hier wäre für mich die Frage, steht die Analyse vor dem Gespräch oder ist das Gespräch notwendig dafür? Oder kann man all das, was du jetzt gerade, das ist ein Beispiel und wahrscheinlich geht das, so verstehe ich es, für jeden Laborparameter und die Zusammenhänge zu erkennen, macht es Sinn, quasi erst zu testen und dann zu sprechen, erst zu sprechen und dann zu testen? Oder wie würdest du es aufbauen?
Also vom Aufbau her ist es so, es ist immer gut und wichtig, die Anamnese des Patienten zu haben. Das heißt, das Erste ist immer das Gespräch. Das kann auch mal so sein, dass man dieses Gespräch am Telefon macht oder dieses Gespräch via Zoom übers Internet macht. Das würde auch vollkommen ausreichen. Da brauche ich muss den Rahmen da kennen und den Rahmen wissen für die Untersuchung. Ich sag mal so ein Beispiel. Wenn ich weiß, da existiert eine Schilddrüsenproblematik, dann weiß ich auch, dass ich ein bisschen mehr zum Thema Schilddrüse von vornherein untersuche als nur die Standardwerte, die ich in der Vital- und Stoffwechselanalyse habe. Oder jemand hat wahnsinnig viel Stress, dann nehme ich selbstverständlich das Cortisol und DHE ja mit dazu. Also es ist schon ganz wichtig, dass ich, bevor ich den Laborauftrag gebe, etwas mehr von dem Patienten weiß. Ich habe immer meine 70 Grundwerte und, wenn man so will, ein Add-on.
Okay.
Oder wenn er Vitamin D einnimmt, ist es für mich immer auch wichtig, das zu untersuchen. Da können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen, warum das so wichtig ist. Also das Krankheitsgeschehen ist schon entscheidend und die Mittel, die jemand einnimmt, das ist wichtig. Und dann ist doch ganz entscheidend auch das Gespräch mit dem Patienten. Ich kann mir die Laboranalyse, was ich in der Regel nicht mache, aber das ist eben, weil ich sehr viel Erfahrung damit habe. Ich muss mir die vorher nicht angucken. Ich überfliege sie einmal ganz kurz und gehe dann mit dem Patienten ins Gespräch. Und aus dem Gespräch entwickelt sich dann eine ganze Menge, weil ich ihm sage, was das Labor sagt, was die Auswertung sagt. Das Labor sind ja Werte, die quasi mit uns sprechen. Nicht ein zu viel oder ein zu wenig ist ein Ausdruck, also es ist eine Sprache. Mhm. Nicht? Und das finde ich ist eben wichtig, das in Verbindung auch mit dem Patienten zu machen, weil es passiert dann einfach viel, viel mehr und es kommen auch viel mehr Eindrücke, als nur das Labor oder auch ohne Labor würde ich nur die Eindrücke vom Patienten haben. Aber die Sicherheit kriege ich, wenn ich beides miteinander kombiniere. Das ist eigentlich schon die ganz, ganz hohe Schule dann. Und es ist auch mehr noch, wenn der Patient mir direkt gegenüber sitzt, als wenn ich das wiederum übers Internet mache. Geht natürlich auch, aber es geht einfach ganz viel verloren.
Und dann ist der, wie du es gerade beschrieben hast, die Interpretation eher ein Gespräch mit dem Patienten? Also du bist quasi ein Übersetzer der Werte?
Ja, das ist eine gute Formulierung von dir. Es ist mir sehr wichtig, dass nicht nur ich Bescheid weiß, sondern ich gebe dem Patienten ein Abbild von dem, was in ihm abläuft und auch was das bedeutet. Und deswegen ganz enger Dialog auch so, ist das nachvollziehbar? Ist das verständlich? Weil mein Ziel ist es, nicht irgendwelche Arzneimittel zu verschreiben, sondern das Bewusstsein über die Abläufe im Organismus, ein Verständnis dafür, wie es zu diesen Störungen kommt. Weil dann ist die Motivation enorm groß, auch im Leben was zu verändern.
bedeutet, also ich bleibe mal von unserem Eingangsbeispiel, erniedrigter B12-Spiegel beispielsweise, wäre eben nicht nur damit getan, dass man sagt, okay, wir sehen hier, B12 ist erniedrigt, also geben wir B12 mit hinzu, sondern in dem Gespräch würde quasi auch die Zusammenhänge, eine Polarität, die ursächliche Betrachtung mit aufgegriffen werden. Und die Lösung muss dann nicht unbedingt B12 in der Supplementierung sein.
Nee, die Lösung ist sowieso nicht B12, sondern das wäre eine temporäre Krücke. Das kann man so machen. Hm. Also hätte ich auch nichts dagegen, mache ich relativ selten. Weil bei mir ist die Regulation wichtiger als die Substitution. Hm. Also Substitution kann man immer machen. Habe ich auch nichts dagegen. Aber Regulation ist das Entscheidende. Und diese Zusammenhänge dem Patienten zu vermitteln, das ist erst diese Motivation in ihm und das auch zu wecken, selber was zu tun. Weil ich kann die tollsten Therapien machen. Wenn der Patient sie nicht umsetzt, dann nützt mir das nichts.
Ja, absolut.
Nicht? Also diese Motivation ist wichtig. Und ich habe festgestellt, dass die Patienten sehr, sehr gut motiviert sind, wenn sie sagen, Mensch, endlich weiß ich, wie das zusammenhängt. Meine Sprache ist allgemein verständlich, benutze da keine großen Fremdworte, sondern erkläre es so durch Bilder, dass der Patient es nachvollziehen kann. Genau das ist es. Jetzt hat er verstanden. Und dann ist die Bereitschaft auch da. Also ich denke, auch der Erfolg einer Praxis ist nicht, dass ich der Beste bin, sondern dass ich Patienten habe, die diese Dinge gemeinsam mit mir auch umsetzen. Und die Umsetzung ist das Entscheidende. Hm. Auch nicht unbedingt immer das Mittel. Nicht? Also wenn der Patient es nicht wirklich macht, dann nützt es nichts. Aber er braucht Erklärungen dafür. Und wichtig ist, dass ich ihm auch vermittle, alles, was wir hier entdecken, auf Körper-, Seele-, Geist-Ebene, ist möglich, das zu unterstützen. Ich sag mal vielleicht nochmal so ein Beispiel, was auch den Seele-Geist-Bereich ganz gut darstellt. Es gibt Menschen, die einfach sehr fühlig sind. Die kommen in einen Raum und spüren, was ist in diesem Raum eigentlich los? Die nehmen alles Mögliche wahr, was in der Umgebung, in der Umwelt passiert und haben eher Schwierigkeiten, es zu verarbeiten. Im Laborbefund kann man das daran erkennen, dass, wenn wir sprachen vorhin über Cholesterin, ein lebensnotwendiger und wichtiger Baustein, der die Körperzelle schützt. Und ich sage mir ganz simpel, wenn alle Körperzellen nicht so richtig geschützt sind, angenommen du hättest das jetzt, Matthias, dann wärst du insgesamt als Mensch auch nicht gut geschützt und quasi dem Spielball des Universums offen ausgeliefert.
Thema der Abgrenzung. Ja?
Und dann nimmst du das alles auf wie ein Schwamm. Mhm. Und jetzt gibt's einen zweiten Schutz, weil das sind die Thrombozyten, die uns ja davor schützen, dass wir ausbluten. Also auch ein Schutzfaktor. Wenn die Thrombozyten niedrig sind, dann sind es Menschen, die sich alles sehr zu Herzen nehmen, was sie erleben. Und jetzt stellt sich als nächstes die Frage, wie kriegen sie das verarbeitet? Und dann, wenn die Leber mit ihrer Cholinesterase niedrig ist, dann verarbeiten sie alles langsam und gründlich. Und jetzt stell dir einfach einen Menschen vor, der ist einfach sehr offen. Scherzeshalber sage ich mit den Männern immer, wer zu offen ist, ist nicht ganz dicht, weil die verstehen das so am besten. Das mache ich bei Frauen in der Regel nicht. Aber es ist einfach so, diese Entschuldung, sagen Mensch, was müssen wir denn tun? Wir müssen dafür sorgen, dass du einfach besser dich abgrenzt gegen äußere Einflüsse. Nicht in ein Schuhgeschäft gehen und von Kinderschuhen bis zum Stiefel alles anprobieren, weil nur deine zu dir passenden, die sollst du nehmen. Nicht irgendwie alles Mögliche. Das heißt, eine ganz normale, gesunde Abgrenzung gegen äußere Einflüsse und dann die Verarbeitung aktivieren. Da gibt es zwei interessante Mittel. Das eine ist Cichorium plumbocultum. Das ist die Wegwarte mit Bleiwasser begossen und das Blei wird dann vegetabilisiert, weil Blei ist ja eins das Beste, was wir haben an Schutzmetallen. Mhm. Ja, was in Blei eingelagert ist, da geht nichts rein und nichts raus. Und das Bleiorgan auf der endokrinen Ebene, auf der hormonellen Ebene ist die Epiphyse und analog dazu gibt es das Bleiorgan auf einer Stoffwechselebene ist die Milz. Und die Milz ist unser Hauptschutz- und Abwehrorgan. da sind wir bei dem Schutz, bei dem Thema Schutz. Und die Milz steuert auch diese komplette Verdauung über das dritte Kraftzentrum. Das heißt, wir haben hier für den Oberbauch ein fantastisches Mittel, haben aber gleichzeitig ein Mittel über das Blei, was uns den Schutz gegen äußere Einflüsse stabilisiert. Und Sichorium ist die Wegwarte, die am Wegesrand wartet, uns den Weg zu weisen, den Weg zu uns. Und aus dieser Kombination wird die innere Stimme in uns lauter und das Getöse im Außen leiser. Das ist so alles verbunden in diesem Arzneimittel Sichorium Plumbo Cultum. Gibt es übrigens als wässrigen Auszug von der Firma Veleda oder auch als alkoholischen Auszug. Mhm. Kann man sogar in der Kindertherapie einsetzen. Mache ich auch. Dann haben wir jetzt erstmal den Schutz gegen äußere Einflüsse und die innere Stimme lauter werden lassen. Das zweite ist das Thema Verarbeitung. Und Verarbeitung, das übernimmt die Leber. Und eines der besten Pflanzen, die uns unterstützt in der Verarbeitungsintensität, das ist der Löwenzahn. Und der Löwenzahn ist zuständig für Wandlung, Veränderung und Erneuerung. Man kann das übrigens sehen, diese Kreativität der Pflanze. Wenn man sich die Blätter anguckt und die Blätter übereinander legt, wird man feststellen, jedes Blatt hat eine eigene Form als Ausdruck der Kreativität. Und wenn man irgendwo Pflastersteine sieht, ein ganz großer Bereich ist total voll gepflastert und da kommt irgendwas Grünes raus. Wenn man sich das näher anguckt, wird man feststellen, das ist ein Löwenzahn. Der Löwenzahn hat eine unheimliche Kraft, eine immense Power, sich nochmal durchzudrücken und zu behaupten, ja, das direktive Prinzip letzten Endes, sich zu behaupten in der Natur. Und diese Qualität wird übertragen auf den Menschen, indem man Löwenzahn, wenn man das Urtinktur nimmt, oder wenn wir bei der Kombination mit dem Metall bleiben, dann wäre das Taraxacum Stano Cultum. Mhm. Also mit diesen beiden Pflanzen hat man einen kann man sehr schön diesen Aspekt Schutz und Verarbeitung, den ich persönlich für extrem wichtig halte, kann man sehr schön unterstützen, weil man kann dadurch die Macht der Pausen verbessern. Also es wird automatisch Stress abgebaut, weil wir nicht mehr so viel reinlassen, nur noch die Dinge, die wirklich wichtig sind, und können es wunderbar verarbeiten. Und Menschen, denen dieser Schutz fehlt, die sind nach dem Einkaufsbummel völlig erschöpft, die sind völlig erschöpft in größerer Gesellschaft und die brauchen erstmal Rückzug, die müssen erstmal sich zurückziehen, um in Ruhe das zu verarbeiten, was sie alles erlebt haben. Und das schildern auch viele Patienten. So spreche ich dann auch mit denen, was in denen abläuft. Und dann frage ich auch danach, kennst du die Situation? Und dieses Ja gibt mir auch dann die Sicherheit, heute nicht mehr, weil ich weiß, dass das stimmt, ja, nicht, aber hat mir damals doch die Sicherheit gegeben, vielmehr diese analoge Ebene zu erläutern, weil das nachvollziehbar und nachfühlbar ist, als dabei zu bleiben und sagen, hier hast du Tropfen für die Leber oder hier hast du Tropfen fürs was weiß ich. Mhm. Das bringt nicht so viel. Das muss schon bewusst sein, das sind Tropfen, die deinen Schutz gegen äußere Einflüsse verbessern.
Wow, also ich finde es super spannend. Vor allen Dingen, jetzt bist du ganz viele Schritte schon auch in die therapeutische Richtung weitergegangen. Verschiedene phytotherapeutische, homöopathische Ansätze mit quasi in der Integration mit dabei zu haben. Also das, was dann an Therapie letztendlich mit rauskommt und diesen ganz wichtigen Aspekt, es verständlich zu machen für Patienten. Also nicht alle wird jetzt quasi dieses Thema betreffen, aber anhand der Laborwerte kriegt man genauso eine individuelle Einschätzung oder über das Gespräch und ein Verinnerlichen dessen sorgt letztendlich dafür, dass man auch bereit ist, den Weg zu gehen. Du sagst, also du hattest es so schön gesagt, auch im Vorgespräch schon, dass man auch es anbietet und fragt, ob man es haben möchte dann. Also ja, wenn ich mir das anhöre und ich fühle mich darin bestätigt und bestätige dir auch nochmal, ja, das kenne ich, kenne diese Erschöpfung und diesen Rückzug, den ich dann erstmal benötige.
Ja. Na, das ist auch nochmal so ein bisschen die Erlaubnis. Weißt du, der Patient fühlt sich auch gesehen.
Ja.
Ich finde das so wichtig. Er fühlt sich gesehen. Deswegen habe ich auch nicht den Computer, was weiß ich, zwischen uns, sondern ich habe nur die Laboranalyse und wir schauen uns das gemeinsam an. Das ist ein bisschen unser Leitfaden. Mhm. Und es ist ganz viel Kontakt in dem Sinne auch da. Eigentlich tauschen wir ganz viele Spiegelneurone schon aus in dem Sinne. Aber ich merke dann, wie dankbar Patienten sind, dass sie sich gesehen fühlen. Und ich habe natürlich auch Lösungen. Es geht nicht nur darum, die Dinge zu sehen, sondern ich biete denen dann auch, sag mal, die Weisheit der Pflanze oder die Signatur der Pflanze, die ich wiederum dann auch erläutere. Da habe ich sehr viel von Roger Kalbermatten und von Hildegard Kalbermatten gelernt, die die Signaturenlehre der Pflanzen ganz stark in die Welt gebracht haben und die Pflanze auch mal anders betrachtet haben. Und so wie die Kalbermattens die Pflanze erleben, so erlebe ich das Blut. Und das ist ganz oft eine tolle Kombination, sich eben diese Verbindung dann auch zu schaffen. Wie fühlt sich was im Menschen an und was bietet die Pflanze uns zur Unterstützung? Also es macht mir immer wieder Spaß, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich eine Laboranalyse sehe, dann kriege ich funkelnde Augen, weil ich sehe da drin den Menschen.
Wer sich jetzt dafür interessiert und gerne auch mal so eine Vital- und Stoffwechselanalyse machen wollen würde, 70 Werte, wie würde sowas ablaufen? Wie häufig sollte man so etwas machen? Gib uns da nochmal einen Einblick zu.
Also die Häufigkeit, wenn ich mal da anfange, die ist ja sehr abhängig von dem Bedarf oder von dem Bedürfnis oder von den Beschwerden, wenn man so will. So einfach routinemäßig, es geht jemandem im Großen und Ganzen gut, dann reichen alle 1-2 Jahre. Nicht? Umso älter man wird, umso häufiger sollte man das schon machen. Auch da verändern sich manchmal so ein bisschen die Laborparameter, die man untersuchen sollte. Mhm. Weil die Schwerpunkte natürlich Kindheit, Erwachsenenalter und im Alter, ich sag mal, da, wo die Menschen im Heimflug sozusagen sind, da verändern sich schon mal nicht nur die Laborwerte, sondern auch die Ansprüche. Was sollte man schwerpunktmäßig sich angucken? Ja, wie kommt man zu einer Laboranalyse? Es gibt einmal die Internetseite als Übersichtsseite www.ursinus.de. Wenn man da drauf geht, dann kann man bei gesund und aktiv klicken. Da gibt es dann ein Verzeichnis von Therapeuten, die mit dem Ernährungsprogramm arbeiten, die aber auch fast alle von mir labormäßig ausgebildet wurden. Es gibt eine Seite laborganzheitlich.de, kann man auch draufklicken. Da wird es dem nächsten Therapeutenverzeichnis geben. Die haben wir gerade in der Veränderung. Da wird es dem nächsten Therapeutenverzeichnis geben von Therapeuten, die alle Seminare besucht haben. Mhm. Und dann gibt es noch von der Laborgemeinschaft eine Internetseite. Da findet man alle Therapeuten, die in der Laborgemeinschaft für ganzheitliche Medizin Mitglied sind. Da sind nicht alle ausgebildet, aber die meisten sind da ausgebildet.
70 Laborparameter. Was sagt mir mein Blut? Lothar, es ist super spannend, mit dir über diese Themen zu sprechen, immer wieder zu sprechen, immer auch wieder neue Ansätze mit zu erfahren, zu verstehen. Es geht um deutlich mehr als nur ein zu hoch und zu niedrig, sondern die Verbindung zwischen den Werten zu erkennen. Für die Leute, die sich mehr interessieren, du hast, ich habe schon gesagt, als Tausendsasser, du bist Autor, du hast mehrere Bücher geschrieben. Gerade auch zu diesem Thema. Gib uns da nochmal einen Einblick zu, was würdest du empfehlen für Menschen, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch nicht therapeutisch tätig sind. Wo können sie mehr zu diesem Thema auch erfahren?
Also einmal auf der Internetseite www.labor-ganzheitlich.de. Da sind mittlerweile eine ganze Menge Beiträge. Da wird es in Kürze, ich schätze mal so in 2 Wochen, auch einige Videos geben, die man sich angucken kann, wo ich auf bestimmte Themen eingehe. Mhm. Und da sind auch die Bücher beschrieben. Für den Laien empfehle ich auf jeden Fall, ich sag mal, das kleinere Buch zu nehmen, wo ich 88 Laborwerte beschrieben habe. Was bedeuten die eigentlich? Was heißt zu viel? Was heißt zu wenig? Und ich sag das Sahnehäubchen, was ist die analoge Entsprechung auf seelisch-geistiger Ebene? Alles dient meiner Vision und ich verfolge ganz klar eine Vision. Mir ist es wichtig, allen Therapeuten, ob Arzt oder Heilpraktiker, zu verhelfen, mehr im Laborbefund lesen zu können. Und für jeden, der gesundheitsorientiert unterwegs ist und für sich was tun möchte, mehr Aufklärung noch zu geben als nur das, was in üblichen Büchern zu Labor steht. Was ist ein zu viel, was ist zu wenig? Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Das ist mir zu wenig. Ja, ich möchte einfach dem Labor Leben schenken, Leben einhauchen, weil jeder Laborwert ist Ausdruck des gesamten Lebens.
Ich glaube, schöner hätte man es nicht zusammenfassen können. Lothar, ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst, dein Wissen mit uns geteilt hast, deine Ansätze, die wirklich ja andere Art der Interpretation, der anderen Analyse, bezogen auf Referenzbereiche bis hin zu dem, was es dann wirklich ganzheitlich werden lässt. Vielen Dank, Lothar.
Vielen Dank für die Einladung, Matthias. Hat Spaß gemacht mit dir.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.